Ich mag zur Meditation hingehen über die Haltungen. Wir haben in der Meditation eine äußere Haltung und wir haben eine innere Haltung. Die äußere Haltung lasse ich euch ja auch immer wieder einnehmen oder leite sie euch an oder ihr verändert sie auch selbstständig. Die klassischen Haltungen der Meditation sind Sitzen, Liegen, Stehen und Gehen, schon vom historischen Buddha aus. Die Meditation, die im Sitzen ist, das ist so das Bekannteste, gibt uns eine kraftvolle Verwurzelung. Also ich beschreibe so ein bisschen von innen den Vorteil und auch die Einseitigkeit jeder Haltung. Ne? Verwurzelung gibt uns Sitz auf der Erde und Verbindung, und also ein Getragensein, eigentlich kann loslassen, du kannst dich da in gewisser Hinsicht ausruhen, anvertrauen, wirst gehalten. Du musst nicht so sehr mit den Muskeln arbeiten, wie zum Beispiel im Stehen oder im Gehen. Das ist so ein sattes Sitzen. Wenn ihr manche Buddha-Darstellungen kennt aus dem asiatischen Raum, die sitzen so richtig im Hara. Ja, im Zen gibt es diesen Satz, der Hotoke lacht im Bauch. Ja, der Hotoke, der Buddha, japanisch, die sind so richtig fett oft, so boah, ja, und witzig da drin, haben Spaß am Dasein. Und das ist so ein Ausdruck dieser erwachten Freude, die da sitzt und die einfach seint, also existiert. Das ist so dieses kraftvolle Sitzen. Und gleichzeitig haben wir da drin, was ich euch oft anleite, mit der Übung der drei Schlüssel, das wäre so eine Grundpraxis, das bekommt ihr oft mit dem Atmen. Ich führe da oft rein, auch bei der Atemarbeit gestern. Dieses Einatmen, dich aufrichten in deine Klarheit und Würde, Ausatmen, dich entspannen und dich dir anvertrauen und der Flow des Atems in der Bewegung. Also das sind drei Grundaspekte der Meditationshaltung im Sitzen. Aufrichtung, Entspannung und Elastizität. Und ich habe das übersetzt oder verbunden mit dem Atem. Aufrichtung kannst du im Einatmen gut spüren, Entspannung im Ausatmen. Und den Flow kannst du spüren, wenn du die Gesamtheit des Atems wahrnimmst. Ein-, Außen-, Pause. Einatmen bringt uns in die Klarheit, in die innere Ordnung und in die Ausrichtung. Auch dieses, wofür sitzt du? Wofür bist du hier? Gestern einzeln von euch mal so in der Atemreise an so einen Punkt kamen von, huch, was mache ich hier eigentlich? Das ist so diese Ausrichtung dazu finden. Ah, ich bin hier, um mich tiefer zu erforschen, zum Beispiel in der Meditation. Oder ich bin hier einfach, um stiller zu werden, um meinen Alltag besser auf die Reihe zu kriegen. Oder ich bin hier, ich möchte das Spirituelle in mir entfalten. Ich habe eine Sehnsucht nach meinem wahren Wesen, nach dem Innen. Das Außen kann ich. Oder ich bin hier, um mein Potenzial zu entfalten, zu erwachen. Ich bin hier, um allen fühlenden Wesen zu dienen. Ja, das wäre Ausrichtung. Und das können wir alles in dieser aufgerichteten Position spüren im Einatmen. Und im Ausatmen ist so dieses dich einlassen, dich anvertrauen in das Größere, in das, was du nicht machen kannst. Im Flow des Atmens, der lädt uns ein zum Bewegen mit der Zeit. Manchmal leite ich euch das an, lass deine Gelenke ganz locker sein und spür, wie die von deinem Atem bewegt werden, wie die auf deiner Atemwelle surfen. Das ist so das Bild. Das kann man ja fühlen von innen. Das fühlt sich sehr schön entspannt an. Und tiefer noch ist im Atem drin, das, was ich euch heute früh angeboten habe, mit der Atem führt uns dahin, an nichts festzuhalten. Du kannst nicht auf Vorrat atmen, nur ein bisschen. Aber nicht wirklich. Du kannst ihn nicht speichern. Wenn du dem Atemfluss folgst und den Atem nicht manipulierst, dann bringt jeder Augenblick dir den Atem, den du gerade brauchst. Du kannst nicht nur einatmen, dann platzt du. Du kannst nicht nur ausatmen, dann erstickst du. Also du musst dem Atem folgen, damit das Leben da ist. Und dieser Wandlung, diesem Loslassen, diesem Kommen lassen und Loslassen, kommen lassen und gehen lassen, geboren werden und sterben, auferstehen und untergehen. Ja, das ist genau diese Dynamik, initiatische, österliche Dynamik, wenn ihr so wollt. Und dem zu folgen, das ist die Kunst, das lehrt uns der Atem. Der Atem ist eine Meisterin. Das ist ein Kern von Meditation. Die Dinge kommen und verschwinden wieder. Die sind impermanent, die sind instabil. Jede Emotion kommt und geht. Es rüttelt dich durch, boah, heftig. Ah ja, lass es mal rütteln. Und geht wieder. Und du spürst dich als Container, Containerin, als Gefäß für das, was kommt und geht. Wenn wir mitbekommen, wie der Atem kommt und geht, wie die Dinge kommen und gehen, Gedanken kommen und verschwinden wieder. Du musst sie nicht festhalten, du musst sie nicht verändern, du musst sie nicht toll finden, du musst sie nicht ätzend finden, du musst sie nicht vertreiben, du musst sie nicht ausschalten. Ja, also, dass Meditation gedankenloses Sitzen ist, ist ziemlich ein Nonsens. Das erfinden nur Leute, die noch nie meditiert haben. Sobald man das macht, merkt man, dass der Kopf das nicht mitmacht. Der Kopf denkt, so wie das Herz schlägt. Und das ist in Ordnung. Nur, ich muss noch nicht meine Aufmerksamkeit hingeben. Du gehst ja auch nicht ständig zu deinem Herzschlag und bum, 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 bum. Wie macht's denn jetzt? Macht es langsamer? Vielleicht habe ich irgendwas? Bin ich krank? Sollte ich zum Arzt? All den Film machst du nicht. Ja, mit dem Herzen in der Regel. Und das brauchen wir auch nicht mit dem Gedanken. Sind die Gedanken verrückt? Vielleicht bin ich wahnsinnig, vielleicht bin ich super, vielleicht bin ich gerade schon erleuchtet. Das ist völliger Quatsch. Lass die Gedanken allein. Genau. Und flaute mit dir und lass sie wieder verschwinden. Und das Geniale daran ist, wenn wir diesem Flow folgen, wenn du den Fluss beobachtest, kriegst du ein Gespür für das Flussbett. Wenn du dem Flow deiner Gedanken, Gefühle, Ereignisse und des Atems folgst, kriegst du ein Gespür für dich, die das Größere ist, das Flussbett, das alles hält. Das, was immer ist. Das, was da sitzt. Und dein stilles Sitzen ist Ausdruck deines Unsterblichseins. Auch wenn dein sitzender Körper eines Tages sterben wird. Aber dein Sitzen ist die Haltung der Erwachten. Dein Sitzen als Grundgeste, die da bleibt, die Gefäß ist für das durchlaufende Leben, ist eine Manifestation, ist eine Symbolik, ist ein in meiner Sprache Offenbarungsort für dein unsterbliches wahres Wesen. Das ist die Power des Sitzens. Wenn wir die Haltung wechseln und ins Liegen gehen, kommen wir mehr in eine, das hat noch ein Stück mehr, eine andere Art von Hingabe. Sitzen kann eine ganz große Hingabe haben, vielleicht die radikalste, die ich gerade beschrieben habe. Liegen kann eine große Hingabe haben an einfach getragen sein von der Erde und an dein Fühlen und deine Sinnlichkeit deines Körpers und deinen Atem. Im Liegen kommen wir sehr ins Spüren. In der Regel relaxt unser Denkgeist da nochmal ein Stück. Es wird allerdings unter Umständen auch ein bisschen trüber, manchmal dösig oder manchmal schläfrig. Und dann ist sicher der Zeitpunkt für einen Haltungswechsel dran. Das Liegen ist für uns heutige Menschen enorm wichtig. Es kommt aus der Tradition, aber bei Reginald Ray und andere Lehrende ist es bei uns gelandet. Und ich finde es enorm wichtig, weil wir ständig unter Spannung sind. Weil wir so viel Spannung auch im Körper halten. Wenn ihr mal Menschen aus indigenen Kulturen seht, wie die sich bewegen, das ist viel mehr, wie wenn da viel mehr Elastizität zwischen den Zellen ist. In das Fluida ist fast halbflüssig, können die sich bewegen. Ja, wenn ihr in der Inderin seht, wie die geht, das ist Wahnsinn. Das kriegen wir nie hin. Da sind wir richtig steif und klotzig. Ja, also da ist eine Entspannung in Menschen, die noch mehr mit Natur und so dem älteren Menschentum verbunden sind, das ist eine Entspannung. Und wir sogenannte moderne Menschen oder postmoderne oder postpostmoderne, wir werden immer verspannter, wenn wir nicht an uns arbeiten. Deshalb ist das Liegen so wichtig, dieses Entspannen und Loslassen und weit werden, sich der Erde anvertrauen und relaxen und wirklich mal die Kontrolle versuchen abzugeben. Du bist auf einem sicheren Platz. Kontrolle können wir nicht lernen, zu entspannen in einer schwierigen Situation. Kontrolle können wir nur lernen, sich entspannen, die muss auch nicht weg, aber die darf sich entspannen ins Vertrauen an einem sicheren Ort. Deshalb sorgen wir bei Atemreisen, bei Meditation, das ist auch ein Vorteil von Retreat. Retreat sollte ein sicherer Ort sein, ein sicheres Setting. Und in diesem Setting kann auch in tiefen Praktiken wie dem Atmen oder anderen schamanischen Praktiken, veränderten Bewusstseinszuständen, kann Selbstermächtigung entstehen und verbunden sein. Aber es kann sich nur öffnen, wenn wir uns zunächst mal sicher fühlen, wenn nicht unser Survival Drive antickt, Hilfe, was passiert denn jetzt hier? Das ist ganz wichtig. Und das vermittelt uns Liegen. Wenn wir dann aufstehen, in der Meditation können wir auch im Stehen meditieren. Manchmal in längeren Retreats, die ich früher gehalten habe, an einem buddhistischen Zentrum, wo dann sehr viel Sitzen war, hier sind wir ja viel dynamischer, aber sehr viel Sitzen war tagsüber, habe ich abends eingeladen, ihr könnt auch gerne stehen. Und für manche ist es hilfreich. Das ist eine aufrechte Haltung, man schläft nicht ein und die Knie sind mal entlastet, es tut nicht weh und ist eine andere Haltung. Es ist eine sehr schöne Meditationshaltung. Einfach in der entspannten Position stehen, spür, was dein Körper braucht, wie sich das anfühlt und stehen. Und du bist wie ein Baum und stehst da in der Zeit und auf der Erde. Ein bekannter Meditationslehrer, der Christopher Titmus, ein Altmeister der Mindfulness-Tradition, der erzählt, wie er angefangen hat als junger Meditierer in Thailand bei einem Lehrer und der hat im Urwald gelehrt und in der Natur und der hat ihn dann an einem bestimmten Punkt als Meditationsübung gegeben. Schau mal, Christoph, hier ist ein Baum und du stellst dich neben den Baum und du meditierst da jeden Tag viele Stunden, solange bis du selber ein Baum wirst. Das war die Meditationspraxis. Bis du eins wirst mit dem Baum sein. Und am Anfang fand er das interessant, dann fand er es crazy, dann fand er es furchtbar und dann war es genial. Alles im Stehen. Einfach dieses ins Stehen hineinruhen, in die Tiefe, wie Baum sein, verwurzelt sein. Und einen kleinen Taste geben wir euch immer hier in der späten Vormittagseinheit in der Regel. Gestern war ein anderer Rhythmus. Geht mal raus in die Natur und spürt die Bäume und bleibt stehen. Stehen und gehen machen wir draußen in der Vormittagessen der Einheit. Dann haben wir das Gehen noch, die Gehmeditation. Und das Gehen, da folgst du dem Flow, das ist mehr im Alltag. Und wenn wir das Gehen gut raus haben und im Gehen gut bei uns sein können, das ist aus meiner Sicht nicht so ans Tempo gebunden. Manche gehen da unglaublich langsam im Zen, zum Beispiel kenne ich das, ich bin eher ein ungeduldiges Wesen, das bringt mich eher auf die Palme. Deshalb lasse ich euch das hier frei, ihr könnt so schnell, so langsam gehen, wie ihr wollt. Wichtig ist die Präsenz. Und wenn du gehst, hast du einen guten Link, auch stehen und gehen ist ein guter Link zum alltäglichen Leben. Dass so ein Stück Wachheit gefordert ist, gleichzeitig bist du aber verbunden mit deiner Meditationshaltung, mit dem Spüren. Das wären so die vier Haltungen, die äußeren Haltungen. Sitzen, liegen, stehen und gehen. Können wir noch mehr ausfalten, aber ich mag es mal dabei belassen. Jetzt mag ich euch noch was sagen zu zwei inneren Haltungen. Das sind die zwei großen klassischen Meditationshaltungen. In Ost und West, in Nord und Süd, in Alt und Neu. Die eine Weise, also das ist jetzt, wie geht Meditation in der Essenz? Alles andere ist Ausfaltung. Die eine Weise ist, also sagen wir erstmal, was Meditation eigentlich meint. Das ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Was würdest du sagen? Könnte ich auch die Frage. In der Ausbildungsgruppe würde ich euch das fragen. Ich versuche es von mir aus mal. Meditation können wir verstehen als ein sich entspannen in die Natürlichkeit deiner Wahrnehmung von allem, was ist. Dich entspannen in die Natürlichkeit, also in das von selbst Geschehen, aus deiner Natur. Das ist Wesen. Ja. Dich entspannen, loslassen, in die Natürlichkeit deiner Wahrnehmung, Gewahrsein, Awareness, Bewusstheit. Von allem, letztlich von allem, was ist. Das ist eine radikale Beschreibung. Zunächst und zumeist kommen wir nicht dahin. Also es sind Schritte, dass wir dahin kommen. Wir haben zu tun mit dem Entspannen, das heißt auch unseren Geist ein Stückchen zur Ruhe kommen zu lassen. Wir haben dann die Erfahrung der Begegnung mit der Natürlichkeit, also mit unserem wahren Wesen, der Natur, unserer erwachten Präsenz. Und von da aus finden wir in ein neues Sehen, in eine Wahrnehmung, die völlig anders wahrnimmt. Und die Meditationsmeisterinnen und Meister in Ost und West haben das in zwei wichtige Schritte geformt, diesen Prozess, den ich da gerade beschreibe. Der erste Schritt dient dazu, unseren Geist so ein bisschen an der Hand zu nehmen und zur Ruhe zu führen. Deshalb heißt die auch im Sanskrit, den Geist zum Frieden kommen lassen, Shamatha. Der Geist kommt zum Frieden. Das ist das, was wir im Englisch oder deutschen Sprachraum übersetzen mit Mindfulness oder Achtsamkeit, Achtsamkeitsmeditation. Das heißt, wir zentrieren, es ist nicht konzentrieren eigentlich, wir zentrieren unseren Geist, Geist ist als relativen Geist gemeint, auf ein Etwas, auf einen Fokus, auf einen Ruhepunkt. Wenn ihr wollt, schaut doch mal hin zu der Kerze, die da so schön in der Mitte ist. Und lass gleichzeitig deinen Blick, du bist bei der Kerze, schaust auf die Kerze und gleichzeitig ist dein Blick weit und du bekommst die Bewegungen der anderen hier im Raum mit. Du machst die nicht weg. Das ist der Unterschied zur Konzentration. In der Konzentration versuchen wir, diese sogenannten Überflüsse oder diese anderen Reize auszuschließen. Da würde ich hier vielleicht eine Stellwand hinmachen, damit man die anderen nicht mehr sieht, nur noch die Kerze. Also ich konzentriere mich auf diese Aufgabe. Zeitweise brauchen wir das. Aber es ist nicht Meditation. Meditation ist nicht Konzentrationsübung. Meditation ist Achtsamkeit, Aufmerksamkeit. Das meint Mindfulness. Also wir sind ein bisschen komisches Wort. Wir sind vom Geist erfüllt, der sich zentriert, der sich in seiner Fülle sammelt, wie auf ein Mandala. Shamatha, der Geist kommt zum Frieden, das mag ich eigentlich lieber. Ja, und gleichzeitig nimmst du das andere wahr, das ist sehr entspannt. Das heißt, dein Geist kommt zur Ruhe. Meditation, die nicht was Entspannendes hat, ist noch nicht so das Wahre. Entspannen heißt nicht dösig und dann einschlafen müssen, sondern entspannen heißt, dass du da gerne bist und dass es für dich im Moment keinen schöneren Platz und keine bessere Tätigkeit auf der ganzen Welt gibt. Endlich ankommen. Keiner will was von mir, im besten Fall nicht mal ich selber. Der Geist kommt zum Frieden. Du kannst da ruhen, du hast einen Anker, und trotzdem kriegst du alles mit, das ist okay. Shamatha, Achtsamkeit. Daraus entsteht etwas. Wenn der Geist zur Ruhe kommt, tritt dieses aktive Geistwesen so ein bisschen auf die Seite oder wird durchlässig für etwas Tieferes, das wir plötzlich mitbekommen aus einer anderen Tiefe, die nicht unser agiler Geist ist. Aus einer anderen Tiefe geschieht ein Wahrnehmen. Richtigerweise müsste ich sagen, bekommen wir mit, dass da immer schon diese Wahrnehmung ist. Und das meine ich mit natürlich, entspannen in die Natürlichkeit deiner Wahrnehmung von allem, was ist. Ja? Wir bekommen mit, Da ist immer schon Wahrnehmung. Das kriegen wir aber nicht mit, wenn unsere Wasseroberfläche Geist aktiv und wuselig ist und mit Bildern und Themen und Problemen und Entscheidungen jongliert. Wenn sich das entspannt, der Geist kommt zum Frieden, wir schauen zum Beispiel auf die Kerze, also innerlich, wir schauen zum Beispiel auf den Atem, spüren den Atem, spüren nach innen, du kannst auch als Fokus nehmen, das Spüren deinen ganzen Körper. Ich führe euch nachher ein bisschen in diese Praktiken nach der Pause, in diese Richtung. Ja? Also Fokus ist alles, worauf sich dein Geist so einlassen kann und sammeln. Atem ist ein Klassiker. Dann kommt der Atem dahin. In einer positiv verstandenen Art könnte man sagen, der Geist, der umtriebige Geist langweilt sich so ein bisschen mit dem nur beim Atem bleiben und gibt irgendwann auf, wuselig zu sein und entspannt sich. Das ist wunderschön. Und dann wird er durchsichtig. Und er wird durchsichtig für das tiefere Gewahrsein, Awareness. Und das ist eine Seinsdimension aus unserem Wesen. So wie Rotelative, aber noch viel tiefer. Ja, dann leuchtet das Gewahrsein, das du ja immer schon bist, sonst säst du ja nicht da. Das leuchtet durch und du bekommst geschenkt den zweiten Schritt der Meditation, den wir eben nicht machen können, sondern nur zulassen. Was die Tradition nennt Vipassana, ungewöhnliches Sehen. Ungewöhnlich eben deshalb, was aus unserem Wesen kommt und nicht, weil wir es machen. Vipassana oder Gewahrsein, Awareness. Mindfulness, Awareness, Achtsamkeit, Gewahrsein, Shamatha, Vipassana, in den verschiedenen Sprachen. Ja? Geist kommt zum Frieden und ungewöhnliches Schauen. Das Schauen geschehen lassen. Und das Öffnen, Schauen ist ein Symbolwort, kannst du auch sagen, das Lauschen, das umfassende Fühlen. Das heißt, du erfährst dich als ein Organ der Wahrnehmung, als ein Zentrum, als eine Perspektive, eine einzigartige, du sitzt auf deinem Platz, da sitzt niemand anders, eine einzigartige Perspektive der Wahrnehmung von Wirklichkeit. Und dann wird es richtig interessant. Das wäre die Grund, ist die Grund, oder ist die Kerngeste der Meditation, das wäre die innere Haltung. Und in dieser Wahrnehmung, nur als Andeutung, wird jetzt da nicht weitergehen, aber in dieser Wahrnehmung kann ganz, ganz viel, eigentlich könnte ich sagen alles, aber ich sage es etwas bescheidener, kann ganz, ganz viel sich ordnen, heilen, klären, etc. In dem Verstehen, in dem Ah, in dem Sehen, das ist nicht Denken, das ist einfach dieses Schauen. Manches auch Heftiges, Traumatisches, Abgründiges, was wir auch gestern hatten, Leid in der Welt, will einfach gesehen werden. Niemand will das sehen, weil es tut zu weh. Wir brauchen die Haltung der Meditation, um das zu sehen. Ah. Und wir spüren, wir sind in diesem Größeren oder sind als dieses größere Gewahrsein. Wir bleiben dann nicht hängen. Das ist nicht alles. Aber es darf da sein. Und dann ist auch das alles andere da und vor allen Dingen wir selbst als Flussbett, als Gefäß, kriegen uns immer mehr mit, wer wir wahrhaft sind. Jetzt mache ich noch ein paar Minuten einen kleinen Link zum zweiten Thema, um dann langsam abzurunden. Vielleicht habt ihr euch die Tage, ich nehme nochmal den Faden von unseren Tagen auf und führe das dann zusammen mit dem, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht habt ihr euch die Tage mal gefragt, okay, also Wut tiefer spüren und dann kommt das Ding mit der roten Latifa und Stärke und essentielle Stärke. Wofür eigentlich diese Stärke? Für was? Was ist da stark? Wofür will ich stark sein? Wofür braucht es diese Power? Was ist der Inhalt? Und da berühren wir etwas, was uns die rote Latifa natürlich nicht beantwortet und nicht beantworten kann, weil sie Stärke ist und nicht was anderes. Was ich in einer anderen Sprache formulieren könnte, was ist es, für das es sich lohnt zu leben, groß genug, um dafür zu sterben? Mit Sterben meine ich hier nicht ein Märtyrertod oder dafür sich erschlagen lassen, sondern mit Sterben meine ich dieses ganz einfache Biografie-Praktische, dass wir, wenn wir etwas finden, für das es sich lohnt zu leben, das Leben. Und am Ende unserer Tage, wenn wir in die Nähe des Sterbens kommen, haben wir das gelebt und nicht etwas anderes. Das heißt, das, was wir gelebt haben, sollte groß genug sein, dass wir eines Tages damit in Frieden sterben können. So ist das gemeint. Was lohnt, dass du es lebst, groß genug, um dafür zu sterben, in diesem Sinne, dass dein Leben davon erfüllt ist. Und das führt uns an das, was wir in diesem schwer zu greifenden Wort Sinn chiffrieren. Und dem mag ich ein bisschen Aufmerksamkeit geben mit drei Aspekten. Möglicherweise ein bisschen vom Wort ein veraltetes Wort. Gleichzeitig suchen wir, ob jung oder alt, in welcher Generation auch immer, wir suchen danach. Und wir können richtig krank werden, wenn wir das nicht finden und haben. Und es ist so schwer zu greifen. Ich tue doch lauter nützliche Dinge, aber das Ganze fühlt sich nicht sinnvoll an. Ich bin froh, wenn das Theater zu Ende ist. Gibt es solche Haltungen? Warum ist das so anstrengend? Es gibt eine ganze powervolle Psychotherapie, die mit Sinn arbeitet. Das ist die Logotherapie von Viktor Emanuel Frankl. Und interessanterweise oder berührenderweise ist er ja einer der wenigen Psychotherapeuten, die Auschwitz erlebt haben. Und es gibt von ihm dieses eindrucksvolle Buch, Trotzdem Ja zum Leben sagen, ein Psychiater erlebt das Konzentrationslager. Und das ist ein tief erschütterndes Buch. Und er überlebt das, aber er überlebt es nicht nur physisch, sondern er überlebt es auch innerlich und er hat, wie er da drin auch beschreibt, zeitweise, selbst in schwierigen Phasen, die anderen Mitgefangenen zum Teil wie ein Supervisor begleitet, wie ein Weiser. Und die kamen dann zu ihm, wenn sie nicht mehr weiter wussten. Und die Spur, die ihm da aufgeleuchtet ist, ist, es muss etwas geben, was völlig unabhängig ist von den Umständen, in denen wir leben, was sogar im KZ funktioniert. Und dann blitzt es ihm auf, das ist Sinn. Und es gibt eine Instanz in uns, er nennt das noetisches Bewusstsein, also von Honus, Sinn, Sinngeist, Vernehmen, ja. Wenn man mit Vernunft, Verstand übersetzt, ist nicht ganz sauber. Also Sinngeist, also die sinnsensitive Instanz unseres Geistes, ja, noetisches Bewusstsein, das ist immer da, das ist nicht bedingt. Und später, als Psychiater dann wieder und Gründer dieser Linie, hat er mit Menschen in Extremsituationen gearbeitet, mit Gefangenen im Todestrakt in amerikanischen Gefängnissen, mit Sinn. Und er sagt, die haben geweint, wenn sie das endlich gefunden haben, trotz ihrer Situation. Die Situation hat sich nicht geändert, aber innen war plötzlich Sinn und war Fülle und war Freiheit. Das ist die Power von Sinn. Und er steht für mich da unglaublich Pate und ist ein großer Zeuge der Sinnspur und der therapeutischen, heilenden Qualität von Sinn für unser Leben. Das ist kein Luxusgut. Das ist ein Existenzial. Also, drei Aspekte. Es gibt viele, ich nehme drei raus für uns jetzt. Wir erfahren etwas in unserem Leben oder unser Leben als sinnvoll, wenn, und da kommen wir schön auch an die Etymologie, das Wort kommt aus dem Althochdeutschen, bis dahin geht es zurück, heißt dort Sinpa. Sinpa heißt Weg. Also Sinn ist was Dynamisches, ist nichts Statisches. Und ich lese das so aus. Wir erfahren etwas als sinnvoll, wenn es uns einen Weg gehen lässt. heißt, wenn es uns nicht fixiert, wenn es uns Werdewesen sein lässt, die sich im Tun oder in diesem Leben, das, was wir da gerade leben, was wir als sinnvoll spüren, entfalten und wachsen können. Wenn wir nicht werden dürfen, uns nicht entfalten, wachsen können, fühlt sich ziemlich gruselig an und sinnlos und verzweifelt. Ja, also sinnvoll erfahren wir etwas, was uns einen Weg gehen lässt, wo wir Werdewesen sein können und unsere Entfaltung und unser Erblühen unterstützt wird. Was auch immer das ist. Das kann ein ganz einfaches Tun sein. Das kann die Arbeit in dem Garten sein, der erblüht unter deinen Händen. Das kann eine Kunst sein, die sich entfaltet. Das kann die liebevolle Sorge für ein Kind sein oder für einen kranken Menschen. Das kann eine große Aufgabe sein, dass du vor vielen Menschen stehst und sprichst. Dass der Inhalt ist austauschbar. Das ist das Erste. Das Zweite ist, als sinnvoll erfahren wir etwas, was uns eine Bedeutung finden lässt für andere und letztlich für andere Wesen, andere Menschen, andere Wesen, für diese Welt, für das Leben, für den größeren Zusammenhang aller fühlenden Wesen. Da ist Vernetzung drin, da ist Verbundenheit, da ist Bedeutung. Es ist nicht einfach nur ein, ich fühle mich verbunden mit allen, es fühlt sich warm und gut an, sondern da ist etwas in meinem Tun, in meinem Wirken, in meinem täglichen so unterwegs sein, ist eine Bedeutung, muss nicht immer eine Wirkung haben, es muss auch nicht immer, müssen auch nicht immer alle drum wissen. Ja, aber das ist eine gefühlte, erfahrene Bedeutung für einen größeren Zusammenhang, der über dich hinausgeht. Wenn du so willst, was transpersonal ist. Das erste ist personal, den Weg gehen. Das zweite ist transpersonal oder interpersonal. Ja, ist Beziehung. Und das kann auch was Kleines sein. Ich fühle, dass das mein Tun einen Sinn hat für meine Familie. Oder dass das einen Sinn hat für diese Gemeinschaft oder für diese Linie oder für diese Community. Oder für dieses Volk, etc. Oder für die Erde, die Natur, für die fühlenden Wesen. Das ist etwas im Sinn, das will dieses Für, das braucht dieses Für. Diese Freiheit für, die Freiheit von allem, dass ich machen kann, was ich will, genügt uns nicht. Die nährt uns nicht. Das ist nur die erste Stufe. Wir brauchen die Freiheit für, die sie entfaltet in dieses Für andere Sein. Das Mitgefühl, Liebe, Herzqualität kommt da drin vor. Aber nicht in diesem abgespaltenen Altruismus, so, das habe ich lange genug für mich gesorgt und jetzt bitteschön sorge ich endlich mal für die anderen und gehe über mich selbst drüber weg, damit die anderen mir wichtiger werden als ich. Das ist Nonsens. Sondern die innere Sinnfülle, du beschenkst dich selbst, die innere Sinnfülle eröffnet sich, erblüht in dir, in ihre ganze Süße und Fruchtigkeit, indem du Bedeutung fühlst von deinem Tun für andere. Deshalb können Menschen, die oft anderen viel geben, im Flow sein. Das moderne Wort oder ein Zugang dafür ist Flow-Erfahrung. Ja, du tust das so und du gibst und du präsentierst und fährst dahin und machst das und das. Und es fühlt sich entspannt an, gut und du schmeckst von innen und verkostest die sich öffnende Sinnblüte in deinem Herzen. Der dritte Aspekt ist, in der Philosophie nennt man das Metaxis, der griechischen Philosophie. Also das ist auch alt, das heißt Teilhabe. Teilhabe an etwas Größerem, das wir nicht sind. Das bedeutet in uns, nicht nur wir tun was für, sondern wir tun etwas als. In uns oder in mir drückt sich etwas aus, was unendlich über mein Ich selbst hinausgeht. In mir liebt das große Leben die anderen Menschen. In mir atmet das Sein und ich spüre das und gehe Tag für Tag dem Tun nach. In einer mehr westlichen Sprache könnte man sagen, wir selbst erfahren uns als Offenbarungszelt des Göttlichen. In der mehr östlichen Sprache könnten wir sagen, wir erfahren uns selbst in unserer Manifestation als eine Quelle von leuchtender, erwachter Leerheit, die sich in diese Welt entfaltet. Mit Gefühl etc., was auch immer, Weisheit, Power, Stärke. Ja. Also du selbst wirst, erkennst dich, das kannst du nicht machen, das sind wir eigentlich, nur checken das nicht. Du selbst erkennst dich als ein Tor, wie ein Prisma. Du bist ein Prisma, durch das das Licht, das du nicht gemacht hast, das Größere, hindurchleuchtet in diese Welt. Das ist Matrix, ist Teilhabe. Wenn diese drei Aspekte zusammenkommen, haben wir einen Geschmack von Sinn. Osho sagt den powervollen Satz: Deine Unzufriedenheit zeigt mir, dass nichts von dem, was du tust oder lebst, wirklich dein Herz berührt. Also das ist so ein innerer Tester. Wenn wir unzufrieden sind mit dem Leben, gilt es, was zu suchen, was diese Dimensionen verkörpert, die ich beschrieben habe. Weil Unzufriedenheit ist so auch Lackmuspapier dafür zu sehen, wie Osho sagt, dass nichts von dem, was ich gerade tue und lebe, wirklich mein Herz berührt, also sich wirklich sinnvoll anfühlt. Unzufriedenheit ist nicht was Amoralisches, was du bitte, bitte, bitte nicht so haben darfst, du Böser, sondern Unzufriedenheit ist ein Fingerzeig der Seele, dass es etwas braucht, das sich sinnvoll anfühlt, indem es dich auf dem Weg sein lässt, Sinpa, in die Entfaltung, der erste Schritt, indem es dich spürbar eine Bedeutung haben lässt für andere, deinem Tun, zweiter Schritt, und indem es dir die Erfahrung schenkt, in der Tiefe Teil von etwas viel, viel Größerem zu sein, Metaxis, dritter Schritt. Und natürlich leicht zu erkennen, einen Schlüssel dem Raum zu geben und das sich in uns öffnen zu lassen. Das können wir uns ja nicht herziehen oder im Stellensuchgebot finden. Es kann damit resonieren, aber das eigentliche kommt von innen. Das ist natürlich Meditation in der eben beschriebenen Weise, die klassische Übung dafür oder Inquiry. Dem in dir Raum zu geben, dich dieser Sinnpräsenz zu öffnen.